Oder warum reden wir nicht öfters drüber? Manche Menschen haben nie in den Familien drüber gesprochen miteinander und dann heißt aber, na, wenn es soweit ist, wird meine Frau für mich entscheiden. Und wenn du dann fragst, haben sie mal mit ihrer Frau geredet über ihre Wünsche, Werte, Bedürfnisse, Ziele? Na, die weiß das eh. Ja, was weiß sie denn? Erzähl's doch einmal ein bisschen.
Und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativcare zu sprechen. Und heute sprechen wir wieder mal über den Tod, weil es wichtig ist, es immer wieder zu tun, und zwar dann, wenn es einem jetzt nicht so unmittelbar bevorsteht, lohnt es sich auch. Oder wenn vielleicht nicht ein dramatischer Anlass da ist, um über den Tod zu sprechen, sondern einfach so, sozusagen, möchten wir das tun.
Genau, und wir haben den Titel ja genannt, dass wir uns mit dem möglichen Tod auseinandersetzen wollen, weil wir ja wissen, dass zum Beispiel, wenn Menschen gefragt werden, wo sie einmal sterben wollen, häufig antworten, ja, sollte ich einmal sterben oder falls ich einmal sterbe, dann möchte ich das so und so haben.
Wenn, dann zu Hause.
Genau. Und deshalb, ja, ist es einfach ein Prozess, den wir uns eigentlich versuchen, so lang wie möglich vom Leib zu halten und deshalb auch gar nicht, glaube ich, oft eben über unseren eigenen Tod nachdenken. Aber es hat auf jeden Fall in der Geschichte dazu geführt, dass viele Modelle und Werke entstanden sind über zum Beispiel Sterbetheorien oder ähnliches. Und da wollen wir heute ein paar besprechen, ansprechen. Und wichtig ist es wieder, wir sprechen halt heute wirklich explizit über den Tod oder die Auseinandersetzung mit dem Tod. Und wie immer kann man zu jedem Zeitpunkt einfach auf Pause drücken, abschalten, wenn es einem zu viel wird. Kann man sowieso immer beim Podcast bei uns, aber
einschlafen kann man auch.
Genau. Das ist auch immer eine Exit-Strategie. Einfach schlafen, sich schlafen stellen. Hilft auch gegen die Visite, wenn man die Augen zumacht.
Genau. Was ganz wichtig ist, ist auch, dass der Lancet eine ganz lange Arbeit, ich glaube, sie ist insgesamt 66 Seiten lang herausgegeben hat, die Lancet Commission on the Value of Death im Jahr 2022. Können wir verlinken. Und die haben Grundsätze formuliert einer neuen Vision für den Umgang mit Sterben und Tod. Also neu im Jahr 2022 quasi historisch gesehen, wo sie sagen, man muss auch die sozialen Auswirkungen berücksichtigen. Also wir leben hier natürlich in einem Wohlstandsland. Das heißt, wir müssen Sterben und Tod gesamtgesellschaftlich betrachten, auch in unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Und dass wir das Sterben auch wirklich wieder als einen metaphysischen Prozess und nicht nur als ein physiologisches Ereignis verstehen sollten und uns die Spiritualität nicht nur auf die Fahnen schreiben, sondern sie wirklich berücksichtigen, dass es mehr Netzwerke braucht, die Unterstützung bieten. Eine Person kann das nicht alles abdecken, nicht das, was vor dem Sterben passiert, nicht das, was danach passiert und das währenddessen, da braucht es einfach verschiedene. Und dass die Gespräche und Erzählungen wieder alltäglicher werden sollen. Und ganz toll finde ich hier wirklich das Bestattungsmuseum Wien. Jetzt haben sie wieder eine ganz tolle Sommerkampagne gestartet, wo sie eine Sonnencreme anbieten, wo draufsteht, für die schöne Leichenblässe oder so ähnlich. Und es gibt auch diesen Eiskratzer fürs Auto, wo draufsteht, mit uns kratzen sie besser ab. Also sehr, sehr kreativ. Es gibt auch so ein Lego mit einem Krematorium. Und das ist ja so interessant, dass die Menschen, wenn sie das sehen, gerne drüber lachen und das dann auch witzig finden oder sich Krimis anschauen, die ärgsten Sachen anschauen, um es irgendwie abzuarbeiten. Aber offensichtlich eher dann ist es lustig, wenn es die anderen betrifft.
Wir sagen ja auch immer, Sterben und Tod ist ein Tabuthema, aber eigentlich sind wir in den, ja, im Fernsehen, in Büchern ständig damit konfrontiert. Eigentlich ein bisschen so wie mit der Sexualität, wie wir es in der letzten Folge besprochen haben. Es ist irgendwie ständig präsent, aber irgendwie wollen wir uns dann doch nicht so mit unserer ganz eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Also es ist ein bisschen eine Ambivalenz zu diesem Thema. Wir meiden es irgendwie, aber wir können trotzdem nicht genug davon bekommen.
Genau, also wir abstrahieren es auch bis zu einem gewissen Grad oder wir professionalisieren es, wir kleiden es in schöne Worte, in philosophische Gedanken. Also vielleicht sublimieren wir es auch ein bisschen, dass wir versuchen, es doch irgendwie auf eine andere Ebene zu heben. Manchmal wird es halt dann sehr konkret und da ist es auch, glaube ich, von großer Relevanz, nicht so viel von sich selber zu verlangen, weil wir oft gefragt werden, wie kann ich denn damit umgehen, dass in meiner Familie jemand so schwer krank ist, was kann ich denn tun, um es irgendwie richtig zu machen? Und wenn wir da eine Antwort hätten, dann ja, wäre die ganze Weltgeschichte irgendwie ziemlich banal. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wirklich aufmerksam zuzuhören und präsent zu sein und nicht davonzulaufen, wenn solche Situationen passieren. Da merken wir leider in der Medizin auch noch immer oft, dass viele gerne hätten, dass wir dann das Palliativteam vorbeischneiden und das alles lösen. Das geht natürlich nicht. Es müssen die Personen, die kontinuierlich da sind, da sein.
Und das ist dann, glaube ich, auch einer der Gründe, wo wir oft merken, dass eigentlich Menschen am Lebensende oft einsam sind oder dass auch ein häufiger Grund ist für zum Beispiel einen Sterbewunsch, die Einsamkeit, wo ich es immer ganz spannend finde. Da sagst du, glaube ich, immer in England gibt es das Ministerium für Einsamkeit.
Ja, da gibt es ein Ministerium für Einsamkeit und in Japan gibt es sogar diesen Tod, wo Menschen jahrelang nicht gefunden werden, weil sie niemanden mehr haben und die werden dann schon halb mumifiziert entdeckt, weil sie gar kein soziales Netzwerk hatten, weil vieles in ihrem Leben so auf Leistung ausgerichtet war, dann ist das soziale Umfeld auch immer mehr in den Hintergrund geraten. Otokushi heißt das. Das müsste ich nochmal nachschauen.
Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Phänomen, wenn jemand halt schwer krank ist, dass sich dann Freundinnen oder eben Angehörige abwenden, weil sie einfach überfordert sind mit der Situation, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, wie sie jetzt beistehen können, weil sie einfach, ja, das glauben, irgendwas falsch machen zu können.
Falsch machen heißt dann für viele, sie versuchen es zu professionalisieren, dann sind die Menschen selber wiederum manchmal unglücklich und sagen, ich möchte meiner Familie nicht zur Last fallen. Da würde ich sagen, lehnen wir uns an Ingeborg Bachmann an und sagen, nicht nur die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, sondern ein Mensch ist dem anderen Menschen zumutbar. Und es gibt immer einen Weg, Unterstützung anzubieten. Das heißt nicht, dass es perfekt funktioniert und das heißt nicht, dass die Menschen dann von einem Tag auf den anderen total zufrieden sind. Aber zumindest einmal zu versuchen, aufzugreifen, warum ist so eine Angst da vorm Sterben, vorm Lebensende oder warum reden wir nicht öfters drüber? Manche Menschen haben nie in den Familien drüber gesprochen miteinander und dann heißt aber, na, wenn es soweit ist, wird meine Frau für mich entscheiden. Und wenn du dann fragst, haben sie mal mit ihrer Frau geredet über ihre Wünsche, Werte, Bedürfnisse, Ziele? Na, die weiß das eh. Ja, was weiß sie denn? Erzähl es doch einmal ein bisschen. Ja, ich will nicht an die Schleich hängen. Ja. Jetzt verstehen uns leider manche Kolleginnen und Kollegen nicht mehr, aber das können wir nicht ändern. Ich möchte nicht an den Schläuchen hängen. Das ist auch so ein Überbegriff, wo man auch immer wieder nachfragen sollte, was verstehen Sie denn unter den Schläuchen? Weil wir wissen aus der Pandemiezeit, da wollten ja dann plötzlich doch alle auf die Intensivstation. Und das war ja auch berechtigt, weil das war ja potenziell eine Ursache, die wieder zu beheben war. Ja, so eine schwere Covid-Pneumonie, leider nicht immer, aber also Lungenentzündung, aber dann doch immer öfter. Das heißt, wir müssen da, glaube ich, wieder raus aus dieser totalen Oberflächlichkeit, das wird schon wer für mich entscheiden und nachbohren und auch ein bisschen lästig sein.
Ja, und ich glaube auch als Angehörige ist es wichtig, dass man sterbende Menschen muss man jetzt nicht unbedingt mit Samthandschuhen angreifen und man muss ja auch nicht ständig über das Sterben sprechen. Also man kann ja auch einfach über Alltägliches sprechen und man kann das ja auch einfach ansprechen, dass einem das zu viel ist, wenn man ständig über die Krankheit spricht. Und ich glaube auch, dass das Betroffene nicht wollen, dass sie ständig nach ihren
Nein. Die wollen übers Leben sprechen. Ja. Übers Leben bis zum Sterben hin und dass dieses Leben möglichst auch mit Leben gefüllt ist. Und da kann man auch die Frage stellen nach Harvey Chochenov, wann haben sie sich zuletzt so richtig lebendig gefühlt? Und so kann man auch Ressourcen finden oder Dinge, die von Bedeutung sind. Oder worauf sind sie stolz in ihrem Leben? Und dann kommst du ja schon ein bisschen in die Richtung, was ist diesen Menschen besonders wichtig? Und wieder, wie wir es eh schon öfters erwähnt haben, Best Case, Worst Case. Was wäre für sie eine Situation, die sie gar nicht haben möchten? Und was wäre für sie eine ideale Situation? Und dass man dann darüber spricht, wie man das gestalten kann. Und das hängt natürlich von den Lebensumständen ab. Es ist ein Unterschied, ob jemand eine Villa in Grinzing, das ist der 19. Bezirk in Wien, ein Nobelbezirk hat, oder zu fünft im Gemeindebau lebt mit der ganzen Familie und vielleicht auch noch ein Absaugegerät braucht und einen Leibstuhl, der gar keinen Platz mehr hat. Also auch hier, glaube ich, ist es ganz wichtig, eine sogenannte Standortaufnahme zu machen. Und leider, da müssen wir wieder viele enttäuschen, wird es nie das perfekte Bäumchen geben, was wann zu tun ist, sondern die Awareness, was wichtig ist, die wäre von Bedeutung.
Und da haben sich, wie schon erwähnt, viele Sterbetheorien sozusagen entwickelt in der Auseinandersetzung mit dem Tod. Einer der berühmtesten wahrscheinlich, die wir eh auch schon öfter erwähnt haben, ist das Total Pain Konzept von Cicely Saunders. Das ist eigentlich eines der ersten Modelle, das auch psychosoziale Aspekte des Sterbens einbezieht. Also dass man sich auch eben, wie du sagst, das rundherum und nicht nur vielleicht jetzt die Schmerzen anschaut, die körperlichen Schmerzen, sondern auch die psychische, spirituelle und
soziale
Komponente. Dankeschön. Und ja, wie wir auch immer wieder in unserer Palliativambulanz zum Beispiel bemerken, kann es helfen, Ängste vor dem Tod oder vor dem Lebensende zu lindern, indem man über mögliche Versorgungsstrukturen spricht, über mögliche Szenarien informiert oder was es in welcher Situation was helfen kann, was passieren kann, wie man sich vorbereiten kann, welche Vorsorgeinstrumente es gibt. Das ist zumindest unsere Hoffnung oder wir merken es auch immer wieder, dass es ja die Angst vor dem Tod lindern kann, wenn man einen Plan hat.
Immer kommt es noch viel zu spät. Wir haben ja jetzt gerade diese neue Arbeit veröffentlicht, wo wir 900 Konzile, die wir gemacht haben, hier im Allgemeinen Krankenhaus Wien ausgewertet haben und wo rausgekommen ist, dass die Menschen 17 Tage im Median nach dem ersten Palliativkonzil versterben. Und dann ist es natürlich eine self-fulfilling prophecy, wenn du sagst, ja, ihr habt das Morphium aufgedreht und der kam auf die Palliativstation, wenn sie zum Übernahmen geht und ist dann dort gleich verstorben. Dann möchte ich auch als Feedback geben, naja, wenn es zu spät gemacht wird, dann wird die Gesellschaft es auch weiterhin damit verbinden, dass es eh irgendwie bis zum Schluss aufzuschieben ist und dann ist vieles nicht mehr realistisch, dann können viele Wünsche nicht mehr erfüllt werden, dann gelingt auch manchmal das Sterben zu Hause nicht, weil zu viel Angst da ist und zu viel Stress. Je früher man beginnt, einmal drüber nachzudenken, was sind meine Wünsche, Werte und Ziele? Natürlich kann ein gesunder Mensch nicht alles so denken wie ein kranker Mensch das kann. Aber trotzdem wäre es ganz gut, finde ich, wenn man schon, so wie diese Initiative Hospiz macht Schule, relativ früh ins Bewusstsein ruft, das wird euch in eurem Leben treffen. Auch wenn ihr jetzt unschuldige Kinder seid, es wird irgendwann im Leben ein Thema sein und das gar nicht so, oh, das kann man den Kindern noch nicht zumuten, dann müssen sie erst, weiß ich nicht, wie alt werden, weil das Leben macht es eh von selber. Und ich glaube, wir sollten da mehr nach draußen gehen. Ich habe mir schon gedacht, ob wir auch so Initiativen starten könnten im Team. Mir würde es gut gefallen, wenn wir könnten mal in den Wiener Stadtpark gehen. Das ist ein großer Park und da könnten wir Menschen ansprechen, wie sie sich den Tod eigentlich vorstellen und sie das malen lassen. Und das könnten wir dann an so eine Wäscheleine hängen. Das würde mich nämlich wirklich interessieren, ob dann plötzlich jemand vielleicht mal eine Sonne macht oder eher helle Farben oder alle nur irgendeinen Sensenmann zeichnen. Wäre ein interessantes Projekt. Also ich wüsste jetzt selber spontan nicht, was ich aufzeichnen würde. Ich habe keine Sonnenblume.
Oder ja, keine Knorre gleich gehabt. Kennst du dieses Buch? Oh je, Ente und Tod.
Ja, das Tod, ist für Kinder.
Ente, Tulpe, Tulpe, ja. Ente, Tod.
Tulpe, Ente und Tod, das müsste sogar da irgendwo stehen.
Das fällt mir, das ist schön gezeichnet, finde ich. Und das erinnert mich an Zeichnen zum Tod. Ich habe mir jetzt letztens auch ein neues Kinderbuch gekauft, das heißt Radieschen von unten. Finde ich auch sehr toll. Das ist ein Buch für Kinder, wo einfach alles Mögliche zum Thema Tod. Da steht zum Beispiel, weiß ich nicht, wie lange eine Meeresschildkröte lebt, 256 Jahre oder so. Und das sind halt die unterschiedlichen.
Deswegen haben die Fähigkeit Tiere, zum multiplen Orgasmen. Ach. Weißt du, das ist die Belohnung dafür, dass man so lange lebt.
Ja. Aber gut.
Ich kannst du nicht einmal was anderes lesen.
Ich bin nämlich zwischendurch. Ja, eine andere Sterbeforscherin, eine berühmte, war Elisabeth Kübler-Ross, die Psychiaterin, schweizerisch-US-amerikanisch.
Und ein Drilling.
Ein Drilling, oh wow. Die hat ein Modell zusammengefasst aus unterschiedlichen Erkenntnissen der Sterbeforschung. Das ist auch dann später wiederholt eigentlich kritisiert worden. Aber ich finde, es hilft trotzdem so im Umgang mit eben sterbenden und trauernden Menschen. Sie teilt das in so fünf Phasen ein, die wir wissen, nicht nacheinander passieren müssen. Also die können sich abwechseln und können ständig sich wiederholen und da hin und her springen, am Tag wahrscheinlich auch 20 Mal hin und her springen. Das sind halt quasi die psychischen Anpassungsvorgänge an eben Trauer oder Sterben oder das bevorstehende Sterben. Da ist zum ersten einmal das Nicht-Wahrhaben-Wollen und die Isolierung. Also dass man das eigentlich, wir sagen dann immer, der wurde nicht gescheit aufgeklärt, der weiß überhaupt nicht, wie krank er ist. Aber manchmal oder muss man sich dann einfach wieder in Erinnerung rufen, dass die Patientinnen das einfach vielleicht verdrängen, dass sie das jetzt zwar wissen, aber eben nicht wahrhaben wollen und deshalb es uns so vorkommt, als wäre die Aufklärung nicht adäquat durchgeführt worden. Das zweite wäre dann der Zorn oder die Wut.
Die Wut auf den Tod, der im Raum steht, hat sie gesagt. Ja, das ist sehr schön, finde ich.
Stimmt, das denke ich mir manchmal wirklich so bildlich, wenn vor allem oft sind Männer, finde ich, sehr wütend oder man merkt das dann so und stelle ich mir dann wirklich so den Tod vor, der da im Raum neben uns steht, wenn dieser Wutausbruch oder einfach dieses Glühen, finde ich, merkt man dann manchmal so.
Das heißt ja, Männer externalisieren und Frauen internalisieren, also das ist auch wieder sehr, vielleicht ein bisschen zu dichotom, aber es, bis zu einem gewissen Grad habe ich schon manchmal den Eindruck, stimmt's auch.
Das nächste ist dann das Verhandeln, also dass man vielleicht doch noch jeden Arzt, Ärztin, die zur Visite reinkommt, doch noch versucht, irgendwas zu finden, einen Strohhalm zu finden, an dem man sich anhalten kann, wo es vielleicht doch noch Möglichkeiten gibt, wenn es auch schon 20 Mal geheißen hat, es gibt keine heilenden Möglichkeiten, Therapien mehr. Also dass man einfach mit seiner eigenen Situation verhandelt, das ist dieses Hadern. Dann eine andere, also die nächste Phase oder die vierte Phase ist die Depression. Also dass man sich auch wieder zurückzieht, dass man wirklich trauer, depressiv, verstimmt ist.
Oft auch ruhiger wird und die Familie sagt, ich komme nicht mehr so ran an den Menschen.
Und dann die letzte Phase ist die Zustimmung oder die Akzeptanz, also dass man sich quasi mit dem, weiß ich nicht, das jetzt blöd, Schicksal abfindet sozusagen oder einfach das so jetzt nimmt, wie es halt ist. Und was ich immer, wenn eben auch im Gespräch, wenn eben Angehörige dabei sind, was ich mir immer vorstelle, ist das halt oft so schwierig, weil auch die Angehörigen gehen natürlich diese Phasen alle durch und meistens gehen die Patientinnen ganz eine andere Phase gerade durch als die Angehörigen und das kann manchmal ganz schön
für uns auch verwirrend sein, weil wir immer überlegen müssen, was steckt dahinter, hinter dieser ersten Äußerung, hinter dieser ersten Emotion. Stimmt dir da vollkommen zu, dass das nicht so hintereinander abläuft, aber dass es diese Phasen gibt, den Eindruck habe ich schon, das muss man der Kübler-Ross schon zugute halten. Sie hat auch wirklich sehr, sehr viele Interviews geführt und es gibt auch einen ganz interessanten Film von ihr, der heißt Dem Tod ins Gesicht sehen. Und darin erläutert sie eigentlich, dass sie, als sie dann selber mit dem Sterben konfrontiert wird, gar nicht gewusst hat, wie schwer es ist, zu sterben. Das finde ich auch irgendwie beruhigend, weil es ist nicht nur etwas Theoretisches. Ja. Es geht über das rein Rationale hinaus. Was mich manchmal wundert, ist, manchmal habe ich das Gefühl, da wird wie als würde so ein Cocktail, ein Chemical Cocktail oder was auch immer es ist, vielleicht ist es auch ein Cocktail, den wir gar nicht so benennen können, irgendwas Mysteriöses, was Alchemistisches, ich weiß nicht, aber irgendwas wird in Gang gebracht, wo ich das Gefühl habe, die Menschen halten das dann aus, letztlich, und auch ihre Familien, obwohl sie sich das vielleicht vorher nie zugetraut hätten, kommt dann irgendwie eine Stimmung auf, die ruhig ist. Das ja, dauert meist das seine Zeit, ja. Aber die kommt meistens. Ja. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend.
Ja.
Da habe ich keine Erklärung dafür gefunden, aber finde ich spannend.
Also eigentlich kann man schon fast oft sagen, dass doch die Akzeptanz schon oft dann die letzte Phase oder manchmal.
Könnte man so sagen, sonst hätten wir schon lauter blaue Flecken,
ja.
weil uns ständig jemand sozusagen irgendwie verprügeln kommt. Und dem ist nicht so.
Genau, also ich finde, es ist einfach ein trotzdem hilfreiches Modell, an das man immer wieder denken kann und in dem man wieder eben dieser psychischen Auseinandersetzung einfach Raum gibt und ja, in der Bewältigung jeder einzelnen Phase den Menschen beisteht. Aber in Wirklichkeit, ja, also die Kritik an dem Modell haben wir jetzt schon irgendwie besprochen. Es ist einfach trotzdem jedes Sterben individuell und unterschiedlich und deshalb ist es halt nicht in ein Modell einzupressen.
Da hast du ein sehr schönes Zitat hier von Robert Kastenbaum.
Mhm.
Individualität und Universalität verbinden sich beim Sterben. Sehr schön. Kannte ich gar nicht. Wer war das? Weißt du das? Robert? Robert oder Robert? J. Kastenbaum. Ja, ein Gescheiter.
Ja, ein Gescheiter. Muss man schauen. Ich habe das schon länger vorbereitet und jetzt schon zu viele Notfallnachtdienste zwischendurch gemacht, ja. Dass ich es wieder vergessen habe anscheinend.
Ja, die Zitate sind natürlich unendlich, ja, die Kalendersprüche. Und das kann auch ziemlich nach hinten losgehen, so ein Kalenderspruch. Also ich erinnere mich selber, als meine Mutter gestorben ist, da war ich 19. Und da hat dann eine Freundin meiner Mutter gesagt, eine Mutter im Himmel kann mehr tun als eine Mutter auf Erden. Und das hat mich wahnsinnig geärgert, sodass ich es mir bis heute gemerkt habe. Ich habe mir wirklich gedacht, was ist das jetzt für ein Scheiß? Ja, Entschuldigung. Wie sagt der Pythagoras? Be silent or say something better than silence. Also solche Sprüche sind echt nicht hilfreich. Natürlich steckt sehr viel Poesie in dem Thema, ganz klar. Nur wenn gerade jemand trauert und mit Trauer konfrontiert ist, mit Schock, mit Wut, mit Verzweiflung. Manchmal geht das ja sehr schnell. Wir haben ja das Privileg, dass wir als Palliativteam oft Zeit haben, die Menschen vorzubereiten. Das ist ja ganz was anderes, wie du es jetzt auf der Notfall erlebst, wenn plötzlich Menschen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand wiederbelebt werden und man gar keine Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. Das sind ganz andere Situationen. Aber ich glaube, die vielen schönen Kalendersprüche kann man sich dann in manchen Situationen kann und muss und sollte man sich auch sparen und dann wirklich auch ein bisschen Zurückhaltung üben und vielleicht einen kleinen nächsten Schritt aufzeigen, was jetzt zu tun ist und nicht mit den großen Lebensweisheiten daherkommen. Die Leute sind nämlich da in einer wirklich verletzlichen Phase, wo man auch traumatisieren kann, wenn man irgendwelche Sprüche klopft.
Genau, und irgendwie, wenn man sich jetzt so mit dem eigenen Tod auseinandersetzt, wenn er auch noch nicht so nah ist vielleicht, wissen sie alle nicht so genau, ist ein bisschen auch dieses Bilanzziehen über das eigene Leben. Und da gibt es ein Buch, das fast so toll ist wie dein Buch, Eva, von der australischen Sterbebegleiterin Bronnie Ware. Das ist 2011 erschienen. Und die hat da Erfahrungsberichte gesammelt, was Menschen am Lebensende bedauern. Und das finde ich auch irgendwie immer ganz nett. Ich meine, es ist halt, ja.
Gott, es ist so schrecklich, wenn man es liest. Weil, ja, wir wissen es eh, aber was machen wir draus? Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle mehr zu zeigen, mehr mit Freunden in Verbindung zu bleiben, Tretmühle des Arbeitslebens.
Mhm. Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und den Wünschen nachzugehen.
Ja, jeder erkennt sich wieder, aber trotzdem auch hier ist irgendwie so klar, was machen wir damit? Und das erlebe ich schon oft, dass viele Leute dann plötzlich doch sagen, ja, das Motorboot in Kroatien wäre jetzt schon nochmal cool. Oder das Haus da und dort, das Grundstück, der Garten, meine eigene Küche, was auch immer es ist, auf der Terrasse sitzen, wenn man eine Terrasse hat. Dass so kleine Dinge dann so groß werden.
Mhm.
Und da finde ich den Spruch schon sehr gut. Gesundheit spürst du nicht, Krankheit schon. Und als Gesunder lebst du halt das Leben oder das Leben lebt dich bis zu einem gewissen Grad. Und du weißt schon, das sind lauter wichtige Aspekte. Aber ja, es ist die Tretmühle des Arbeitslebens zum Beispiel, weil wir das ja so oft hören. Da auch Veränderung zu schaffen, das machen ja die meisten Menschen wirklich nur dann, wenn sie in eine Krise geraten, oder? Wer macht schon aus einem puren Alltag heraus life-changing Sachen?
Ja.
So ehrlich muss man auch sein. Und das Leben besteht nun mal auch aus Alltagstrott und genauso ist es auch am Lebensende. Es ist nicht jeden Tag so, dass wir sprechen jetzt aus unserer Perspektive der Palliativmedizin, jetzt nur hochphilosophische Gespräche führen jeden Tag und über die Existenz sprechen, sondern wir sprechen genauso über Banalitäten. Und das ist auch wichtig, glaube ich, weil die Menschen brauchen ja weiterhin einen Alltag und du kannst nicht jeden Tag die Milestones deines Lebens erleben oder erledigen und auch am Lebensende geht das nicht. Dieses Aufgeräumtsein, davon halte ich gar nichts. Also wir werden immer bis zu einem gewissen Grad ein Saustall bleiben, würde ich mal provokant sagen.
Aber ich glaube, was wir sicher auf der Palliativstation lernen, ist, dass wir nicht uns die Sachen, die wir gerne tun wollen, für die Pension aufheben. Also ich finde, es ist schon was man oft merkt, so, ja, dass man, wenn man was möchte, dass man es jetzt macht und nicht verschiebt oder vertagt oder dass man Urlaube macht, das Leben genießt.
Ja, das Leben genießen,
die Wohnung reisen. Mit der Dachterrasse mietet und nicht, weiß ich nicht, für immer und ewig das Geld anspart, um sich endlich eine Wohnung kaufen zu können oder so, sondern einfach jetzt im Hier und Jetzt lebt und ja.
Ist übrigens ein buddhistischer Spruch. Der Tod, Krankheit und Tod kommen wie ein Blitz vom Himmel. Also es kann ganz plötzlich auf uns zukommen und wir schaffen es dann doch, damit umzugehen. Das ist für mich ein großer Trost, dass ich das immer wieder erleben darf, wo du von außen halt nur so sagst, nein, keinen Fall, das könnte ich nicht. Und letztlich können es die Menschen dann doch.
Und wenn der Blitz dann schon da ist, dann hilft es ja nichts, wenn man dann sagt, was hätte ich nur tun können mit meinem Leben. Aber da gibt es dann Möglichkeiten, zum Beispiel diese Lebensrückblickstherapie. Es ist eine Kurzzeitpsychotherapie, wo man bedeutsame Ereignisse, positive und auch negative, erinnert und so quasi die eigene Biografie annimmt. Und ich weiß nicht, ich denke da immer so an Urlaube, wenn ich so heimkomme und mir denke, oh, jetzt bin ich wieder zu Hause und alles ist so schnell vergangen und so. Und wenn man sich dann die Fotos anschaut und jeden Moment nochmal leben kann, dann erinnert man sich wieder, was eigentlich alles Schönes war und wie toll das war. Und dann kann man es, finde ich, auch im Nachhinein nochmal doppelt so genießen, weil man dann entspannt vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, auf der Terrasse oder am Sofa sitzt und sich das alles anschaut und sich denkt, boah, wie gut geht's mir eigentlich oder wie gut ging's mir eigentlich in meinem Leben?
Die Lebensschatulle mit Erinnerungen füllen, das glaube ich, ist auch etwas sehr Wichtiges. Und da würde ich auch verweisen auf die Würde-Therapie von Trotschinow und auf die Folge, die wir dazu gemacht haben, weil da so interessante Fragen drin vorkommen.
Voll. Einfach, wenn man sich daran erinnert, was einem im Leben Sinn gegeben hat, ich glaube. Fast niemand findet da gar nichts. Also.
Das stimmt, ja.
Und ich glaube, man kann auch in ganz kurzer Zeit noch was finden, was einem Sinn gibt. Wenn man nur die richtige Unterstützung findet. Ja.
Wichtig wäre auch, glaube ich, sich immer wieder mit so ethnologischen Aspekten zu beschäftigen. Kulturen zum Beispiel, in denen so geweint werden muss, dass die Tränen rausspritzen, um Trauer zu zeigen. Sterberituale, Trauerrituale, darüber könnten wir vielleicht auch mal sprechen, fällt mir spontan ein, cool, über verschiedene Rituale in verschiedenen Religionen. Und da auch ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, wie das woanders ausschaut. Also meine Mama zum Beispiel, die hat Grabsprüche fotografiert. Das war ihr Hobby. Als Kind habe ich das total blöd gefunden. Ich habe mir gedacht, was ist das überhaupt? Wer macht sowas? Ja? Und die hat noch so richtig schöne Alben gemacht, wo sie das alles eingeklebt hat. Das macht ja keiner mehr. Ja? Das maximal solche Fotobücher. Und sie hat sich immer für ihren Grabstein gewünscht, nicht auf Erden suche mich von den Sternen, grüße ich dich. Finde ich auch einen sehr schönen Satz. Und ich glaube, so ein bisschen offen durch die Welt zu gehen, was das Thema betrifft, ist auch nicht uninteressant. Und das Bestattungsmuseum in Wien ist einen Besuch wert. Da kann man schon mal Probe legen.
Das stimmt. Ja, ich glaube, es ist zwar keine Garantie, wenn man sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzt, dass er irgendwie besser wird, aber...
Ja, da müsste man schon wieder philosophieren, was ist ein guter Tod?
Genau.
Und da sagen viele, schnell muss gehen. Ich denke schon so für mich, so ein bisschen dieser Udo Jürgens Tod, der ist doch spazieren gegangen und dann ist er, glaube ich, einfach zusammengebrochen, wenn am Alter das auch okay war. Oder beim Zwetschgenknödel kochen ist auch mal eine ältere Dame, die hat halt so gerne Zwetschgenknödel gekocht. Ich glaube, die war 95 zusammengebrochen. Ja, ist jetzt vielleicht eine philosophische Frage, ob man die Knödel dann noch essen darf, als Ehrenandenken, oder ob man dann sagt, nein, das ist zu makaber. Da wird es vielleicht auch andere für unterschiedliche Meinungen geben. Und damit können wir auch schließen, dass das letzte Wort über den Tod ist noch nicht gesprochen. Das habe ich auch ins Buch geschrieben. Und so ist es auch. Da wird uns immer wieder etwas einfallen.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.